Es ist spät Nachmittag in New York, Hauptverkehrszeit, Rush Hour. Vollgestopfte Fahrbahnen, endlose Autoschlangen, überall die grellen Reklamebänder, Menschen wie Ameisen zwischen den Wolkenkratzern. Dazwischen Millionen von Taxis. Und in einem dieser Taxis sitzt eine kleine Reisegruppe aus Berlin. Sie hat mit dem Pastor ihrer Gemeinde eine 14-tägige Amerikareise gemacht und befindet sich jetzt auf dem Rückweg nach Deutschland. Kaum hat der Taxifahrer seine Fahrgäste am Airport abgesetzt, dreht er auch schon wieder um und taucht unter im Strom der vielen, vielen anderen Autos. Sie nähern sich dem Eingangsgebäude, die Reisenden, und plötzlich merkt einer, ich habe meine Tasche mit den Papieren im Taxi gelassen. Ist wirklich so passiert. Üble Geschichte. Und was tun? Schnell finden sie einen Polizisten, erzählen ihm die ganze traurige Geschichte. Und der lächelt zwar höflich, aber er sagt nur, das ist hoffnungslos. Ein Taxifahrer in New York, die Tasche können sie vergessen. Aber wie soll er rauskommen aus Amerika? Der Flug ist gebucht, ohne Papiere lassen ihn die Behörden nicht durch. Die anderen müssen abfliegen von seiner Reisegruppe, weil die Tickets bezahlt sind. Es gibt keine Chance. Sie legen noch alle Dollars, die sie haben, zusammen, aber es reicht nicht für ein Hotelzimmer. Er muss also allein zurückbleiben. Und immerhin fällt dem Pastor noch ein, dass er einen Koreaner kennt in New York. Aber so schnell kann man zudem den Kontakt auch nicht herstellen. Schließlich verbringt der Mann die Nacht im Flughafen auf einer Bank. Immer wieder steigt die Sorge natürlich in ihm auf. Er legt das in Gottes Hände, er betet. Er weiß, die Freunde beten jetzt auch, die im Flieger sitzen, dass ich hier irgendwie rauskomme. Am nächsten Morgen ruft er den koreanischen Pfarrer an, der sagt, ja, sorry, ich muss heute auch weg, aber Sie können in mein Büro kommen und von dort aus die Polizeistation abtelefonieren, ob nicht irgendwo Ihre Tasche gefunden wurde. Ist natürlich absurd. Und dann sitzt er da in dem Büro mit seinen doch sehr begrenzten Englischkenntnissen und mit der langen, langen Liste der Telefonnummern der New Yorker Polizeistation. Irre. Eine irre Situation. Dann wählt er eine Nummer und kaum hat er die ersten Sätze herausgestammelt, da unterbricht ihn am anderen Ende der Leitung eine Männerstimme und sagt, sagen Sie mal, sind Sie nicht der Unglücksrabe, der gestern Abend seine Tasche im Taxi vergessen hat? Ich bin der Polizist, dem Sie das erzählt haben. Und stellen sich vor, zufälligerweise, der Taxifahrer hatte Ihre Tasche entdeckt und hat sie ausgerechnet in unsere Polizeistation zurückgebracht. Haben Sie ein Glück. Aber dass Sie dann auch noch unter den vielen, vielen Telefonnummern ausgerechnet unsere gefunden haben, das ist absolut nicht zu glauben. Er fährt dorthin, holt seine Tasche, steigt in den nächsten Flieger und als er dann einen Tag später in Deutschland ankommt, ruft er natürlich gleich seinen Pastor an und sagt, du, Gott kennt sogar die Polizeistationen in New York. Nur Gott selbst konnte die vielen, vielen Teile dieses Puzzles gewissermaßen so zusammenfügen, dass es passte, in kürzester Zeit. Nur Gott selbst konnte diese Situation auflösen. Und mitten in der Not erfuhr dieser Mann, Gott ist wirklich da. Gott ist wirklich da. Und das verändert alles. Und genau das ist die Logik, die Paulus in unserem Predigttext heute Morgen anwendet. Genau diese Logik. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Gott ist wirklich da. Gott greift ein. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Und das verändert alles. Das taucht alles in ein völlig, völlig neues Licht. Schauen Sie, wenn da am Anfang ganz dick denn steht, denn es ist erschienen. Im griechischen Text ist es immerhin das zweite Wort, denn es ist erschienen, da kommt das Verb noch davor. Wenn denn steht, dann folgt ja in der Regel eine Begründung. Denn es ist so und so. Und wir wissen, dass Paulus seine Grammatik immer sehr gezielt anwendet. Und die Frage ist dann natürlich, wenn da ein Denn am Anfang steht, was will Paulus denn begründen? Was ist dem denn vorangegangen? Und wenn Sie bei der Predigtreihe dabei waren, dann werden Sie sich erinnern. Und die das noch nicht gehört haben, können das über unsere Homepage beg-hannover.de nachhören, worum es denn davor ging in den 10 Versen davor. Da hat Paulus sehr konkrete Anweisungen für die verschiedenen Personengruppen der Gemeinde gegeben. Sehr differenziert. Wir erinnern uns noch dran. Er hat spezielle Dinge gesagt für die älteren Männer, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen und so weiter. Für die älteren Frauen. Für die jüngeren Männer, für die jüngeren Frauen. Für Titus selbst, dass er ein gutes Vorbild sein sollte. Für die Sklaven in der Gemeinde, dass sie ihre Arbeit gut tun sollen als Arbeitnehmer und dadurch ein gutes Zeugnis für den Herrn. Viele, viele sehr spezielle Anweisungen. Und ich bin mir sicher, viele haben sich überfordert gefühlt. Und sie haben gesagt, wie soll das denn gehen? Wie sollen wir denn bitteschön so leben können? Als Christen. Gestern beim Malachi-Tag in Bielefeld hat Wolfgang Bühne von einer Untersuchung in Amerika erzählt, die das Barna-Institut durchgeführt hat. Und dabei kam heraus, dass im praktischen Leben kaum ein Unterschied festzustellen ist zwischen der Mehrzahl derer, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnen, und derer, die sich nicht dem christlichen Glauben zuordnen. Kaum ein praktischer Unterschied. Viele haben sich überfordert gefühlt. Wie soll das gehen, dass wir anders leben? Und Paulus sagt jetzt gegen alle Selbstzweifel und gegen allen Kleinmut seiner Leser, doch, daran sollen wir festhalten. Das gilt. Das ist keine graue Theorie, dass du als Jünger Jesu anders lebst. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. So ist es gemeint. Und darum gilt, was zunächst undenkbar erschien, wird plötzlich realistisch. Es wird plötzlich realistisch. Schauen Sie, auch wir kommen ja immer wieder in Situationen, die uns überfordern. Wo wir nicht mehr weiter wissen, wie der Mann in New York. Aussichtslos. Und manchmal sind es nicht nur einzelne Situationen, manchmal ist es so ein ganzes Lebensgefühl, dass einer plötzlich mal Bilanz zieht und sagt, in meinem Leben bleibt doch eigentlich doch alles beim Alten. Was hat sich denn schon geändert, seit ich Christ geworden bin? Wenn ich mich mal kritisch und ehrlich betrachte. Und das hat oft so einen ganz niederreißenden, niederdrückenden Effekt. Dass man sagt, ach, es lohnt sich ja doch nicht. Gut, Jesus wird mich irgendwie durchbringen, aber... Und Paulus sagt, nein, ihr habt keinen Grund, den Mut zu verlieren, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Es gibt einen Grund, warum ihr den Mut nicht verlieren müsst. Und wir wollen diesen Text jetzt ganz lesen, das ist die Fortsetzung unseres Predigttextes, unserer Predigtreihe aus Titus 2, die Verse 11 bis 14. Im Griechischen ist das ein einziger Satz, der ist hier in der Luther-Übersetzung etwas aufgegliedert und Sie haben den vor sich. Schreibt Paulus, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem göttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass du uns durch dieses Wort wirklich in unseren Herzen anrührst, dass du uns ermutigst, wo wir mutlos geworden sind, und dass du uns korrigierst, wo es nötig ist. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Diese Verse, die unsere Predigtreihe fortsetzen, passen exakt auf den Beginn der Adventszeit. Denn hier in diesem Text, da kommen alle Adventssonntage vor, vor allem die ersten drei. Der vierte ist dann wie eine Zusammenfassung und Vollendung der anderen Adventssonntage, werden wir gleich noch sehen. Wir werden also drei Punkte haben. Auch unsere Glaubensväter, die Christen aus den früheren Jahrhunderten, haben ja diese Adventszeit besonders genutzt. Und dann hat sich im Laufe der Zeit eine Adventstradition herausgebildet. Und Traditionen sind ja für sich genommen weder gut noch schlecht. Traditionen muss man immer daraufhin überprüfen, ob sie mit dem, was die Bibel lehrt, vereinbar sind oder nicht. Und diese Tradition besagt im Dezember, klar, da ist der Schluss des weltlichen Jahres, wissen wir alle, aber Dezember ist auch zugleich der Anfang des Kirchenjahres, also der Anfang, wo wir ganz bewusst bestimmte Stationen der Heilsgeschichte in das Jahr einbauen. Das hat auch einen pädagogischen Effekt, wenn man so will. Und die Väter haben überlegt, wie beginnen wir? Und dann haben sie, das hat sich so herausgebildet, gleich in den ersten Monat des neuen Kirchenjahres einen Überblick gesetzt über die Heilsgeschichte Gottes mit seiner Welt. Und an diesen vier Sonntagen, vor allem an den ersten dreien, ist das sehr schlüssig aufgebaut, haben sie Gottes große Heilsgeschichte mit der Welt wie im Zeitraffer dargestellt. Sie wissen ja Advent, Adventus, das heißt Ankunft. Und so erinnert jeder Adventssonntag uns an eine besondere Ankunft. Und jede Adventskerze, die dazukommt, wir haben hier auch einen schönen Adventskranz, steht für eine weitere Station in der Heilsgeschichte. So war das gedacht. Und daran soll uns auch der Adventskranz erinnern. Das ist nicht ein heidnischer Brauch, dieser Adventskranz, wie manche vielleicht meinen, sondern das ist eigentlich die Erfindung eines Theologen, dieser Adventskranz. Der stammt aus dem 19. Jahrhundert von Johann Hinrich Wichern. Der hatte nämlich ein großes Herz für Kinder. Und darum gründete Wichern in Hamburg das Raue Haus 1833, ein Waisenhaus für Jugendliche. Dort hat er sie versorgt, dort hat er ihnen geholfen, eine vernünftige Ausbildung zu bekommen, einen Beruf zu erlernen. Und dort, das war Wicherns Herzensanliegen, sollten die jungen Leute auch das Evangelium von Jesus Christus erfahren. Und er hat sich bemüht, mit seinen Mitarbeitern zusammen ihnen diese Adventszeit wirklich liebevoll zu gestalten. Viele kannten das aus ihren Familien gar nicht. Die waren aus einer so verwahrlosten, kalten Atmosphäre gekommen und plötzlich sangen sie die Adventslieder. Und es roch anders in der Adventszeit im Haus. Und Wichern hat sich für dieses Warten auf Weihnachten dann eine besondere Hilfe ausgedacht. 1839 ließ er im Andachtsraum einen Leuchter mit 23 Kerzen einrichten. Das ist so ähnlich, wie Sie das hier vorne auf dem Gottesdienstzettel sehen können. Das ist so dem nachgebildet, ja. Vier große weiße Kerzen für die Sonntage und dazwischen die kleinen roten. Und jeden Tag wurde eine rote Kerze jeden Wochentag angezündet und jeden Sonntag eine große weiße. Das war die Überlegung. Das ging los in Hamburg, dann hat Wichern das später auch im Waisenhaus in Berlin-Tegel eingerichtet. Und in Norddeutschland hat sich diese Tradition zuerst ausgebreitet. Aus den 23 Kerzen wurden dann irgendwann, wie Sie hier sehen, vier. Und im Rauenhaus wird aber die Tradition mit den 23 Kerzen bis heute praktiziert. Und ich glaube, man kann das sogar im Internet nachverfolgen, wie viele Kerzen da gerade brennen. Das heißt für uns nun, diese vier Kerzen am Kranz, die Sie wahrscheinlich auch zu Hause in den nächsten Tagen regelmäßig sehen werden, die sollen nicht einfach nur ein gemütliches Licht verbreiten, die sollen nicht nur einfach ein bisschen Stimmung machen, sondern die sollen uns ganz gezielt in Gottes Perspektive mit hineinnehmen. Das ist gewissermaßen ihr pädagogischer Nutzen. Und wenn man jetzt genau hinsieht, dann wird man in unserem Predigttext alle Ereignisse wiederfinden, an die uns der Advent erinnern soll. Und deswegen habe ich als Motto gewissermaßen über diesen Predigttext, über diese Predigt gesetzt, die Grammatik des Advents. Also wenn Sie mitschreiben wollen, schreiben Sie drüber die Grammatik des Advents. Jetzt auch noch am Sonntag Grammatik, aber Sie werden sehen, es ist nicht so schlimm. Jeder Sonntag hat eine andere Zeitform. Jeder Sonntag schaut in eine andere Richtung, gewissermaßen. Erster Advent, Vergangenheit, Doppelpunkt, er kam. Erster Advent, Vergangenheit, er kam. Vers 11, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das ist ein unerhörtes Ereignis, wovon dieser Vers redet. Das ist eine Wende von weltgeschichtlichem Ausmaß. Und gleich am Anfang steht ein auffälliges Wort, erschienen. Da steckt im Griechischen unser Wort für Epiphanie drin, Epiphaino. Das bedeutet, es tritt jetzt etwas ans Licht, was vorher noch nie in dieser Weise sichtbar war. Das meint Erscheinen. Also nicht eine Sache, die wir sowieso jeden Tag sehen und jetzt sehen wir sie mal wieder, sondern es ist erschienen, heißt, es ist neu erschienen. Das ist gemeint. Es tritt plötzlich ans Licht, was vorher noch keiner gesehen hat. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Gottes Gnade veröffentlicht sich. Gottes Gnade beweist sich. Gottes Gnade enthüllt sich. Und Gottes Gnade betätigt sich dann in der Weltgeschichte in einer Weise, wie das bis dahin noch nicht passiert war. Das heißt es. Und Sie wissen ja, Gnade ist immer unverdient. Gnade bedeutet, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, nämlich eine entsprechende Strafe. Und ich bekomme, was ich nicht verdient hätte. Das ist Gnade. Ich bekomme nicht, was ich verdient hätte und ich bekomme, was ich nicht verdient hätte. Und diese Gnade, von der die Bibel spricht, ist kein abstraktes Prinzip, ist nicht ein blasser Gedanke, ist nicht ein philosophisches Konzept, sondern diese Gnade, von der die Bibel spricht, ist Gott selbst. Gott tritt mitten in der sichtbaren Welt auf den Plan. Mitten in dieser Welt der Stühle und Bänke und Tische und Schuhe und Zitronen und Äpfel, da tritt Gott auf den Plan. Mitten in dieser Welt, in der gegessen und getrunken, getötet und geliebt, gelacht und geflucht wird, da tritt Gott auf den Plan. Es ist erschienen, es ist wirklich erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Allen Menschen. Viele Israeliten hatten die Verheißung des Propheten Jesaja noch im Ohr, die ganz ähnlich klang. Wir haben das von Andonda vorhin vorgelesen gehört. Seine Gnade erscheint, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und wo Jesaja Herrlichkeit sagt, sagt Paulus Gnade. Das ist gemeint. Und genau das ist passiert, als würde zum ersten Mal die Sonne aufgehen. Gottes Gnade tritt heraus aus dem Schatten der Verheißung und erfüllt sich. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Sie tritt in das helle Licht der Erfüllung, in das grelle Licht der Öffentlichkeit. Gottes Gnade stellt sich hin auf den Marktplatz der Weltgeschichte. Das ist hier gemeint. Und plötzlich zerreißt der Nebel und die Sonne wird sichtbar. Jesus wird sichtbar. Jesus, das ist Gottes Gnade in Person. Und das wird ja dann in Vers 13 und 14 weiter beschrieben. Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Aber er hat schon was getan in der Vergangenheit, als er kam. Was hat er nämlich getan? Vers 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, nämlich dahin gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Das ist passiert. Dazu ist er gekommen. Damit er, hier steht wörtlich, diese Gnade hat gehandelt, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit. Das macht die Gnade. Er kam. Heilsam ist er deshalb. Das heißt eigentlich rettend, die rettende Gnade Gottes. Er rettet uns vor der Gesetzlosigkeit. Und Sie müssen wissen, da steht im Griechischen das Wort Anomia. Anomia. Das bedeutet Gesetzlosigkeit. Was ist ein Gesetzloser? Ein Gesetzloser steht auf dem Kriegsfuß mit dem Gesetz. Aber eben hier nicht mit dem BGB oder mit dem STGB, sondern mit Gottes Gesetz. Er lebt nicht, wie das Gesetz es fordert. Und Paulus hat an anderer Stelle ja deutlich gesagt, dass das die Situation jedes Menschen ist. Jedes einzelnen Menschen. Er ist ein Rebell gegen Gottes Gesetz. Und zwar nicht gegen irgendein starres Gesetz, sondern auf Deutsch gegen Gottes Willen. Wenn man Gottes Anspruch ernst nimmt, dann kann keiner von uns davor bestehen. Wir packen das einfach nicht. Und das nennt die Bibel Sünde. Und weil wir Gesetzlose sind, stehen wir unter Gottes Urteil mit allen Konsequenzen. Und die letzte Konsequenz des Urteils über den Gottlosen ist die Verdammnis, ist die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Das ist die Ausgangslage. So, und jetzt kommt Gottes Gnade ins Spiel. Es ist erschienen, die Gnade Gottes allen Menschen. Das ist Jesus. Und was macht Jesus? Vers 14, er kauft uns los von der Anomia. Er kauft uns los von den Folgen dieser Gesetzlosigkeit. Und womit bezahlt er? Mit einem Lösegeld. Und was ist das Lösegeld, mit dem Jesus bezahlt? Sein eigenes Leben, das er hinopfert ans Kreuz. Das war der einzige Preis, der ausgereicht hat, weil Gott so heilig ist, dass kein anderer Preis es getan hat. Dass kein anderer es hätte lösen können. Unser aller Leben war verwirkt. Jesus bezahlt. Und dazu kommt er auf die Erde. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Er kam. Das ist die erste Zeitform des Advent, Vergangenheit. Und auf dieser Erde ist nur eine einzige Person erschienen, die der heilige Gott als Vermittler akzeptiert. Alle anderen hätte er nicht akzeptiert. Mohammed hätte er nicht akzeptiert. Buddha hätte er nicht akzeptiert. Konfuzius hätte er nicht akzeptiert. Abraham hätte er nicht akzeptiert. Das sind alles Menschen. Die haben alle selbst genug mit ihrer Anomia zu tun. Jesus, der Sohn Gottes, ist der Einzige. Und auf diese eine Person, in der es auf der ankommt, hat Gott sich festgelegt. Jesus verlässt die Herrlichkeit. Er ist erschienen. Es ist erschienen, die Gnade Gottes allen Menschen. Das ist einzigartig. Teuer bezahlt. Und den größten Preis zahlt Gott selbst, weil es ihn den Sohn kostet. Teuer erkauft, dieser Advent. Erster Advent, Vergangenheit, er kam. Aber jetzt geht der Blick weiter. Es wird einen zweiten Advent geben, sagt die Bibel. Die Grammatik des Advent kennt nicht nur Vergangenheit, sondern zweitens Zukunft. Zweiter Advent, Zukunft. Er wird wiederkommen. Und das steht in Vers 13. Er wird wiederkommen. Vers 11 blickt in die Vergangenheit. Es ist erschienen, die Gnade Gottes. Vers 13 blickt in die Zukunft. Worauf warten wir denn? Er wird wiederkommen. Lesen Sie doch Vers 13. Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Er wird kommen. Und wissen Sie, welches Wort hier wieder steht? Erscheinen. In Vers 11 ist es ein Tätigkeitswort, es ist erschienen. Und in Vers 13 ist es eben nur mal ein Hauptwort, aber es ist der gleiche Wortstamm. Erscheinung, das heißt, es wird wieder etwas ans Licht treten, das bisher noch keiner gesehen hat. Und so wie Gott beim ersten Mal als Mensch erscheint, so wird Jesus beim zweiten Mal als König erscheinen, wenn er wiederkommt. Und Paulus sagt, auf diesen Tag gehen wir zu. Darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Das verspricht uns der Advent. Das ist der zweite Advent, die Wiederkunft Jesu. Und dann wird seine Macht und dann wird seine Herrlichkeit und dann wird seine Größe und dann wird seine Überlegenheit in einer Art und Weise deutlich werden, wie wir uns das heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Heute müssen wir manchmal hinnehmen, dass Jesus verspottet wird, dass die Leute die Nase über ihn rümpfen und über uns, die wir an ihn glauben. Und heute geht es uns ähnlich wie diesem Sklaven Alexamenos, von dem ich gestern auch auf dem Malachi-Tag erzählt habe und an den uns eine Spottzeichnung, ein Graffiti erinnert, das man auf einem der sieben Hügeln in Rom, auf dem Palatinhügel gefunden hat, aus dem 2., 3. Jahrhundert wahrscheinlich. Da sehen Sie ein Kreuz, an diesem Kreuz hängt einer mit einem Eselskopf und davor steht ein offensichtlich junger Mann und schaut zu diesem Kreuz hoch und darunter steht in dicken Lettern auf Griechisch, Alexamenos betet seinen Gott an. Eine Verhöhnung des Gekreuzigten und derer, die ihn anbeten. Er wird kommen. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit und Paulus sagt, dann werden sich ihm alle beugen müssen. Und je mehr wir damit rechnen und je bewusster wir uns darauf einstellen, umso bewusster werden wir auch in dieser Welt leben. Wir werden uns nicht in dieser Welt verlieren. Wir werden auch nicht krampfhaft aus dieser Welt alles mit Gewalt rausholen müssen, was immer geht, weil wir Angst haben, wir würden was verpassen. Wir wissen, es kommt doch noch viel besser. Es wird noch viel größer, viel herrlicher, viel schöner. Und wir müssen auch nicht ängstlich unseren Kopf einziehen, wenn die Menschen über Jesus spotten. Weil wir wissen dürfen, er kommt wieder. Und darum sollen wir jetzt schon bewusst vor diesem Herrn leben und wissen, er hat auch für uns eine großartige Zukunft bereit. Das war so schön, als die kanadische Eisschnellläuferin Cindy Klassen zum ersten Mal eine Medaille gewonnen hatte in Salt Lake City 2002. Sie hat dann 4 Jahre später in Turin noch mehr gewonnen, sogar 3 Medaillen. Aber in Salt Lake City hat sie zum ersten Mal Bronze geholt. Dann hat man sie hinterher interviewt. Und dann hat Cindy Klassen gesagt, ich habe eine Medaille gewonnen, das ist schön. Aber das ist nichts. Diese Medaille verglichen mit der Krone, die ich einmal im Himmel empfangen werde. Das war ein Zeugnis. Und das war realistisch. Sie hat gesagt, es kommt noch so unendlich viel Schöneres und mehr, dass selbst eine olympische Medaille, von der jeder Athlet träumt, dass selbst ein Weltmeisterschaftspokal, den jeder Fußballer gern mal in den Händen halten würde, dass das nichts ist gegenüber dieser Herrlichkeit, die uns erwartet. Das ist die Grammatik des zweiten Advent, Zukunft. Er wird wiederkommen. Und dann werden wir erst vollständig begreifen, was die Propheten meinten, als sie sagten, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Und Paulus unterstreicht hier diese Macht und das Königtum von Jesus noch dadurch, indem er daran erinnert, er ist nicht nur der Retter von Gott, sondern er ist Gott selbst. Deswegen formuliert Paulus in diesem Vers 13 ein starkes Zeugnis über das Gottsein Jesu. Man übersetzt das wörtlich am besten so: Wir erwarten die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. In manchen Übersetzungen hat man versucht, den ersten Teil Gott auf Gott den Vater und den zweiten Teil auf Jesus zu beziehen. Aber von der griechischen Grammatik her legt sich das absolut nicht nahe. Dann müsste man nämlich zwei Artikel haben. Auf den Gott und den Jesus Christus. Es steht im Griechischen aber nur ein Artikel hier. Und das deutet sehr stark darauf hin, dass ein und dieselbe Person hier gemeint ist. Gott und Retter Jesus Christus. Er hat diese Macht. Und wissen Sie, als Paulus das aufschreibt, da befindet er sich zeitlich zwischen Vers 11 und Vers 13. Zwischen dem Erdenadvent und dem Königsadvent. Zwischen dem ersten Advent und dem zweiten Advent. Und das ist genau unsere Position. Wie Paulus. Wir blicken uns um und sehen, dass Vers 13 noch nicht da ist. Wir warten ja noch darauf. Aber was ist in der Zwischenzeit? Was kommt zwischen dem Erdenadvent und dem Königsadvent? Und das führt uns zum letzten Punkt und zur dritten Zeitform des Advent. Dritter Advent gleich Gegenwart. Erster Advent Zukunft, Vergangenheit, er kam. Zweiter Advent Zukunft, er wird wiederkommen. Dritter Advent in dieser Grammatik Gegenwart. Er kommt jetzt in mein Herz. Das ist der Herzensadvent. Ja, der dritte Advent, der trifft uns mitten in unserer Gegenwart. Und der fragt uns, wie sieht es aus in deinem Herzen? Siehe, dein König kommt zu dir. Sacharja 9, das ist der Wochenspruch heute. Über dem Advent, über der ganzen Adventzeit. Siehe, dein König kommt zu dir. Und natürlich war das erstmal auf das Volk Israel bezogen. Aber es muss auch ganz persönlich, jeder und darf jeder ganz persönlich auf sich beziehen. Schauen Sie, Vers 11 steht hier, es ist erschienen die Gnade Gottes allen Menschen. Aber er, den du aus den Berichten kennst, er will dir heute begegnen. Gottes Gnade nimmt uns in Zucht, sagt Paulus. Das ist schon was Besonderes. Ein ganz schwacher Vergleich. Letzten Sonntag, als wir aus der Schweiz zurückkamen, Lukas und ich, waren wir am Flughafen in Zürich, gingen dann mit schnellen Schritten auf unser Gate zu. Vorher hatten wir noch gesagt, ja, welcher bekannte Deutsche lebt in Zürich? Fußballfans wissen das, Günter Netzer, ja, genau. Und wir stürmen da in Richtung unserer Abflughalle und plötzlich, wenige Meter von uns fern, ich sag, du, das ist doch der Netzer. Und das war er wirklich und schon war er auf unserer Höhe. Wir haben ihn freundlich gegrüßt, hallo. Er war auch freundlich, hat gesagt, ich grüße Sie. Und dann ist er weitergegangen und wir haben uns lachend angeguckt und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Jemand, den man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, der wie zu einer anderen Welt gehört, steht da plötzlich vor einem, geht an einem vorbei und sagt, freundlich, grüße Sie. Das ist ein schwaches Bild natürlich, aber im Grunde genommen ist es ein bisschen so mit Jesus. Aber er grüßt uns nicht nur freundlich. Er kommt aus einer anderen Welt. Wir kennen ihn aus der Bibel. Wir wissen, er ist ein Großer der Geschichte, im Unterschied zu Günter Netzer. So ist er ein Großer der Fußballgeschichte. Aber dann ist er ist da. Er kommt auf uns zu. Und wie gesagt, er grüßt nicht einfach nur freundlich, sondern er nimmt uns mit und er weicht dann nicht mehr von unserer Seite. Das ist der dritte Teil der Grammatik des Advents. Er kommt in mein Herz. Er kommt zu mir. Er ist wirklich da. Und jetzt wird es sehr persönlich. Schauen Sie, in Vers 11 sagt Paulus, es ist erschienen die Gnade Gottes allen Menschen. In Vers 12 sagt er dann, jetzt wird erste Person draus und nimmt uns, erste Person Plural, und nimmt uns in Zucht. Und in Vers 14 nochmal, und er zieht uns. Verstehen Sie, diese Gnade ist einfach nicht einfach nur da, sondern diese Gnade geht ausgesprochen aktiv an uns ran, an uns Menschen, geht aktiv an unser Leben ran. Die Gnade Gottes fordert Einlass in unser Herz, zielt auf Veränderung in meinem Leben und auf totale Hingabe an den König. Darauf zielt die Gnade. Jesus fragt uns, willst du selbst der König deines Herzens bleiben oder soll das Geld der König deines Herzens bleiben oder soll die Sorge der König deines Herzens bleiben oder bist du bereit, Jesus König deines Herzens sein zu lassen? Er kommt. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Er hat sein Leben als Preis für dich bezahlt. Aber er fragt dich, nimmst du mich auf? Er fordert dich auf, lass mich rein in dein Leben. Glaube mir. Gib zu, dass du mich brauchst, dass du meine Vergebung brauchst. Gib zu, dass du ein Gesetzloser bist und dass du ohne mich auf ewig verloren sein wirst. Und wer das einsieht, der nimmt Jesus auf. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, der offen ist. Der singt das nicht nur, sondern der meint das auch so. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und wenn einer den Jesus aufgenommen hat, dann gibt die Gnade immer noch nicht Ruhe. Dann sagt nicht Jesus, okay, jetzt hast du mich aufgenommen, jetzt ist alles gut und im Himmel sehen wir uns dann wieder. Sondern er geht mit, er ist da. Er ist da. Er kam, er wird wiederkommen, er ist gekommen, er ist da jetzt in meinem Leben. Und er verändert mich. Und die meisten Leute, an die Paulus hier schrieb, waren Christen. Das werden wir in Kapitel 3 noch sehen. Da sagt Paulus, er hat uns gerettet. Und da spricht er in Kapitel 3, Vers 8 von denen, die zum Glauben an Gott gekommen sind. Also das waren größtenteils Christen. Die hatten ihr Herz für die Gnade geöffnet. Da war Jesus eingezogen. Und denen sagt er jetzt so, und diese Gnade ist mit uns noch lange nicht fertig. Die erzieht uns jetzt. Die nimmt uns in Zucht. Die arbeitet an uns. Damit all diese Punkte in Vers 1 bis 10, bei den älteren Männern, bei den jüngeren Männern, bei den älteren Frauen, bei den jüngeren Frauen, damit das immer mehr Wirklichkeit wird in unserem Leben. Er ist jetzt da, er ist da in deinem Leben. Und wissen Sie, es ist gut, dass die alten Christen diesen Begriff Herzensadvent verwendet haben. Denn um das Herz geht's. Was ist das Herz? Das Herz ist die Schaltzentrale. Das Herz ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Und ist ein Mensch, der Jesus die Schaltzentrale seines Lebens übergeben hat. Das ist ein Christ. Ein Christ ist ein Mensch, in dessen Schaltzentrale Jesus regiert und an den Hebeln sitzt. Wir neigen immer noch mal dazu, ihn am liebsten ein bisschen beiseite schieben zu wollen und so ein bisschen selber an den Schalthebel packen zu wollen. Das ist unser Problem. Aber er sitzt da und er regiert unser Leben mit all den Höhen und Tiefen, die wir durch unsere Schuld immer noch heraufbeschwören. Und das ist großartig. Und deswegen ist die Frage, die jeder von uns sich persönlich stellen muss. Zum einen ist dieser Herzensadvent, dieser grundsätzliche Herzensadvent bei mir schon passiert. Habe ich mein Leben für Jesus geöffnet? Habe ich ihm das gesagt? Herr, komm in mein Herz. Herr, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz wirklich gestorben bist, um zu bezahlen, auch für meine Gottlosigkeit, für meinen Unglauben, für meinen Egoismus, für alles Miese in meinem Leben. Danke, dass du es getan hast. Und auch für diese ganzen Sünden, die mir so gar nicht bewusst sind. Herr, danke, dass du treu bist. Vergib mir und du sollst wirklich der König sein in meinem Leben. Ist das in Ihrem Leben schon passiert? Wenn nicht, dann nutzen Sie doch diese Adventszeit, Ihr Herz Jesus zu öffnen. Jesus kommen, der König der Ehren, Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren. Öffne ihm Tore und Türen gar bald. Und wenn Sie das sagen können, ja, die Gnade ist auch mir erschienen, Jesus gehört mir, beziehungsweise ich gehöre ihm, er hat mir meine Schuld vergeben, mein Leben ist von ihm wirklich in Sicherheit gebracht worden, dann gilt das für Sie, was Paulus hier in Vers 12 schreibt. Dann sagt Paulus das auch zu ihm: Gottes Gnade nimmt jetzt dich in Zucht, dass du absagst dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden, und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt lebst. Verstehen Sie, das geht schon los in dieser Welt. Es ist völliger Unfug und es ist eine üble, durch nichts gerechtfertigte Unterstellung, wenn den Christen vorgeworfen wird, sie würden aus der Welt flüchten. Das stimmt nicht. Zumindest nicht, wenn sie sich an das Wort Gottes halten. Paulus sagt, wenn diese Gnade in deinem Leben ist, dann erzieht sie dich schon jetzt, damit du da steht wörtlich im Griechischen, in der jetzigen Welt, damit du in dieser Welt so leben sollst, wie der Herr das will, nämlich besonnengerecht und gottesfürchtig. Das heißt so, dass du nach seinem Willen fragst, dass du immer mehr die Welt durch sein Wort hindurch interpretierst und verstehst und mit seinen Augen siehst. Und dass es dir immer mehr ein Herzensanliegen wird, Jesus zu dienen mit deinem Leben. Und ihm treu zu sein und seinem Willen und auf diesem Wege eine Erfüllung und eine Freude in dein Leben einzieht, die du nie hättest träumen lassen können. Und das geht ja noch weiter, Vers 12 und Vers 14, Paulus sagt, er reinigte uns für sich selbst als ein auserlesenes Volk, das eifrig darauf bedacht ist, gute Werke zu tun. Das passiert, wo Jesus einen Menschen mit seiner Gnade erfasst. Da sorgt er erstmal dafür, das ist das Wichtigste, dass der gerettet wird, dass der Kind Gottes wird, dass der den Pass für den Himmel in der Tasche hat, dass er jetzt getrost in die Zukunft reingehen kann und weiß, wenn mich morgen an der Ampel ein Auto umfährt, dann bin ich bereit und ich wache nicht in der Hölle auf, sondern im Himmel. Das ist das Erste, was die Gnade tut, aber dann macht die Gnade eben weiter und sie wirkt an unserem Leben. Und sie erzieht uns, wie Paulus schreibt, und sie formt uns immer mehr hinein in dieses Bild, das Jesus schon jetzt von uns hat. Das macht die Gnade. Und das ist die dritte Zeitform des Advents. Er ist da. Er kommt in mein Herz. Und er wirkt dort in meinem Herzen und verändert mein Leben immer mehr so nach seinem Willen. Wissen Sie, wer ein träges, selbstgefälliges Herz behalten will, der soll bloß Jesus nie einlassen. Wer immer so weitermachen will, wie er schon seit 20 Jahren gemacht hat, der soll bloß die Gnade aus dem Spiel lassen. Der soll bloß sagen, Herr, bleib mir fern. Aber wer wirklich verändert werden will, wer ja dazu sagt, dass Jesus ein heilsamer Unruhestifter ist, der nicht locker lässt, der auch mit unseren alten Sünden nicht locker lässt, der uns verändert, der an uns arbeitet, der immer neu wieder mit uns anfängt. Wer das will, wer dazu bereit ist, der soll Jesus einlassen. Und er wird von Jesus einen Frieden und eine Freude erfahren, wie er ihn sich niemals hätte träumen lassen. Ich fasse zusammen. Also wenn Sie in den nächsten Tagen zu Hause den Adventskranz anzünden, die Kerzen lieber, ja. Nicht, dass Sie sagen, der Pastor hat gesagt, wir sollen den Adventskranz anzünden. Dann machen Sie sich klar, welche tiefe Bedeutung diese Wochen für uns haben können auch. Denn sie buchstabieren die Grammatik des Advent. Erster Advent, Vergangenheit, er kam. Zweiter Advent blickt voraus in die Zukunft, er wird wiederkommen. Und der dritte Advent, der zielt mitten in mein Herz, Gegenwart. Er kommt in mein Herz, er wirkt in meinem Herzen. Hast du persönlich schon Advent gefeiert? Dann lebst du jetzt unter dieser liebevollen Erziehung des Herrn. Und er wird schon in der jetzigen Welt dein Leben immer mehr nach seinem Willen prägen. Am Anfang haben wir davon gesprochen, dass wir Menschen eigentlich überfordert sind. Überfordert sind und uns auch überfordert fühlen oft von dem, was Gott von unserem Leben erwartet. Aber Schauen Sie hin, wer ist hier das Subjekt, wo wir so viel von Grammatik gesprochen haben? Wer macht das Entscheidende? Das steht in Vers 14. Der sich für uns gegeben hat, damit er uns erlöste und er reinigte sich selbst ein Volk. Jesus macht das. Verstehen Sie, Sie müssen jetzt nicht krampfhaft anfangen, sich zu reinigen. Er wird es tun und er tut es, wenn er mit seiner Gnade in Ihrem Herzen ist. Und darum, wenn wir manchmal erschrecken über unsere Trägheit oder wenn wir manchmal erschrecken über so manchen Schmutz, den wir in unserem Leben und in den Ecken unseres Herzens noch finden, dann sagen Sie es doch Jesus. Es ist seine Sache, sie zu reinigen, aber es ist Ihre Sache, zu Jesus zu flüchten. Seit Advent ist das nicht mehr schwierig, denn Advent bedeutet, er ist da. Und er geht mit. Jeden Tag, jede Sekunde. Amen.